Das Buch. Das Buch der Bücher. Ein Buch mit 7 Siegeln. Die Heilige Schrift. Richtig, die Rede ist von der Bibel. Sie gehört zu den grundlegendsten Elementen des Christentums. Wenn man sie liest und auf scheinbare Widersprüche darin stößt, kann einem die Bibel tatsächlich wie ein mit 7 Siegeln verschlossenes Buch vorkommen, das man gerne entschlüsseln würde, aber man weiß einfach nicht wie. Daher begrüßt sie jetzt zum Grundkurs des Glaubens deutschlandweit auf Radio Horeb und auch in Südtirol auf Radio Maria Südtirol aus der bayerischen Landeshauptstadt München Leon Bichler herzlich zu unserer Sendereihe Frag den Prof. zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unserem Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu allen Bibelstellen live zu befragen, die ihn unverständlich oder widersprüchlich scheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie Ihre Frage zu einer schwierigen oder unverständlichen Bibelstelle live an unseren Fachmann unter folgender Rufnummer 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte diese Nummer wählen 0049 89 517 008 008. In wenigen Augenblicken starten wir auch schon mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zur Bibel, und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Grüß Gott und willkommen, Herr Professor Berger. Es freut mich, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo.
Professor Berger, bevor die ersten Hörer anrufen mit deren eigenen Fragen, möchten wir aus der Redaktion von Ihnen gerne mehr zu einer Bibelstelle von Ihnen wissen, die ich kurz vorlese. Es ist Lukas 6, 37. Es heißt dort wie folgt: Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Professor Berger, was ist denn dann demgemäß, wenn jetzt jemand mir nicht vergibt? Ist mir dann auch von Gott her nicht vergeben?
Ja, wir haben ja dieselbe Sache auch im Vater Unser. Es ist nur in der Regel falsch übersetzt. Es heißt im Vater Unser: Vergib uns unsere Schuld, weil auch wir vergeben haben unseren Schuldnern. Das ist die präzise Übersetzung, die aber aus Gründen der Seelsorge niemand nachvollzieht. Wir übersetzen dann: Wie auch wir vergeben, als sei das gleichzeitig. Und das ist eigentlich falsch, denn dem Wortlaut nach heißt es, weil auch wir vergeben haben. Das heißt, die Menschen müssen vergeben, damit auch Gott vergibt. Das nennt man in der Bibel die sogenannte Talio. Das gilt negativ wie positiv. Wer Blut vergießt, dessen Blut wird vergossen werden. Wer das Schwert ergreift, wird selber enthauptet werden. Und so weiter. Die Schuld und die Strafe entsprechen sich gegenseitig. Und das ist deshalb so formuliert, damit die Menschen nicht auf Gedeih und Verderb sündigen und eine Sünde auf die anderen häufen, so viel wie man sagt, dass Italien die Schulden aufhäuft. Ob das stimmt, kann ich nicht kontrollieren, aber jedenfalls, das will die Bibel vermeiden. Deshalb sagt sie, das, was ihr tut, wird euch selber widerfahren. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Das klingt sehr streng und grausam. Da müssen wir uns vor Augen halten, damit wir das richtig verstehen. Die Bibel sagt nicht, was Gott kann oder was nicht kann. Er ist allmächtig und kann uns vergeben, wann er will und wie er will. Also die Bibel sagt nicht, was Gott kann und was er nicht kann, sondern die Bibel sagt, was Gott will. Und deshalb ist es so formuliert. Es ist so formuliert, dass gesagt wird, wer andere verurteilt, wird selbst verurteilt werden. Wer andere verflucht, wird selbst verflucht und so weiter. Damit die Menschen es nicht tun, weil wenn sie zufällig mal keine Vergebung erlangen, das heißt, wenn nicht Umkehr oder Reue dazwischen kommen, dann können sie sicher sein, dass es ihnen so ergeht, wie sie gehandelt haben. Das ist der normale Verlauf der Dinge. So wie man sagt, die Natur vergisst nichts. Wenn ich den Wald kaputt mache, wird es 2 Generationen dauern und die Landschaft, die Natur rächt sich. Die Menschen können dann auch nicht mehr leben. So ist der normale Gang der Dinge. Dieser normale Gang kann unterbrochen werden, wenn der Mensch umkehrt und bereut, dann vergibt ihm Gott. Und wenn er es rechtzeitig tut, kann ihm vielleicht auch die Natur vergeben. Sicher ist aber, dass der Mensch sich in Acht nehmen soll und sich hüten soll, damit ihm nicht das widerfährt, was er anderen antut.
Vielen Dank, Professor Berger, für die Klärung dieser Bibelstelle. Als nächstes haben mehrere Anrufer schon die Chance genutzt, hier anzurufen, um ihre eigenen Fragen rund um die Bibel an Sie zu stellen. Und so begrüße ich jetzt als erstes einen Anrufer aus Dresden. Ich begrüße ganz herzlich in der Sendung Herrn Dr. Ärmlich. Grüße Gott, hallo.
Ja, hallo, grüße Gott. Guten Tag, Herr Professor. Ich habe folgende Frage. Ich habe heute in der Messe das Evangelium gehört vom untreuen Verwalter, ja, der erst das Geld von seinem Auftrag, von seinem Herrn verschleudert und ihn dann noch betrügt. Und das lobt Jesus, ja. Und ich weiß nicht, mir fällt es schwer, ihn zu loben. Vielleicht können Sie mir sagen, wie Sie ihn loben.
Ja, das ist der Text, der jedenfalls in Lukas 16 steht, vom ungetreuen Verwalter. Meine Frau und ich haben in unserer Bibelübersetzung das Stück genannt vom lebensklugen Verwalter. Denn dieser lebenskluge Verwalter sorgt vor für die Zeit nach seinem Rausschmiss. Also nach seinem Rücktritt, würde man modern parlamentarisch sagen. Er ist jemand, der sich rechtzeitig Freunde schafft mit dem Geld anderer Leute. Er sagt, ändert eure Schuldurkunden, schreibt die Schulden nur 5 Säcke statt 10, halbiert eure Schuld, und so ist er betrügerisch, weil er an seine eigene Zukunft denkt. Und Jesus wendet diese Moral an, und das heißt, wenn man die Antwort Jesu übersetzt, macht euch Freunde, bevor ihr das nicht mehr könnt, also vor eurem Tod. Macht euch Freunde mit dem Geld, das euch anvertraut ist. Wie auch immer das zustande gekommen ist, das Geld, das hat immer mit Unrecht zu tun. Aber entscheidend ist, dass ihr Freunde habt, die euch in den Himmel aufnehmen. Das heißt, ihr kommt nicht alleine in den Himmel als lauter kleine Privatbankiers, sondern nur, wenn ihr Freunde habt. Und die könnt ihr rechtzeitig bestechen mit dem Geld, das ihr habt. Und das heißt, spendet. Spendet zum Beispiel für irgendeinen Blinden in Afrika, damit er rechtzeitig Medizin bekommt und dann das Augenlicht bekommt und sein Leben lang sehen kann und nicht blind ist. Spendet, indem ihr euch Freunde macht, indem ihr mit eurem Geld eine Kirche baut. Und diese Kirche braucht ihr, wenn es um das Entscheidende geht, ob ihr in den Himmel kommt oder nicht. Jesus traute also den Christen bei der Aufnahme von Menschen in den Himmel jede Menge zu. Wir kennen das von Petrus. Petrus steht dann am Himmelstor und lässt die Leute rein oder nicht. Und das ist aber nicht nur auf Petrus bezogen, sondern gilt von den Christen überhaupt. wenn ihr euch darum bemüht habt, Freunde zu bekommen, dann werden die sich auch für euch einsetzen.
Wir Hallo? Hoffen, dass Ihnen damit beantwortet wurde, was Sie wissen wollten, Herr Dr. Ermlich.
Ja, ich bin sehr, sehr beeindruckt. Eine wunderbare Antwort. Dankeschön.
Bitte schön.
Danke auch. Alles Gute. Grüße nach Dresden.
Danke.
Ja, vielen Dank, Professor Berger, für diese Auskunft. Aber kann man dann, wenn ich nochmal hier an dem Thema anknüpfe, nicht auch sagen, diese Art hier mit dem Geld umzugehen, sich Freunde zu erkaufen, ist eigentlich etwas, ja, gewissermaßen Unrechtes, weil man sich ja dann eben die Freunde erkauft und nicht aufgrund persönlicher Zuneigung Freunde erwirbt.
Ja, so würden wir denken, aber Jesus denkt realistisch. Jesus sagt, Freundschaft kann es nur geben, wenn sie etwas kostet. Und zwar auch im wörtlichen Sinne. Wenn ihr Geld aufwendet, um eure Freunde einzuladen, wer sagt, für andere Menschen gebe ich kein Geld aus, der kann keine Freundschaft finanzieren. Das ist ganz realistisch gedacht und entspricht vielfältiger Lebenserfahrung. Die Freundschaft kommt nicht durch freundliche Gedanken in erster Linie zustande oder durch Bewunderung, sondern indem ich erkennen lasse, dass es mir etwas wert ist. Indem ich zum Beispiel eine Fahrkarte nach Tübingen kaufe und einen alten Freund dort besuche, indem ich ihn und seine Frau zum Mittagessen einlade, das kostet alles Zeit und Geld. Und das weiß Jesus ganz genau und sagt, es schließt das andere natürlich alles nicht aus, die Freundschaft, die Freundlichkeit und die Seelenlage, aber ihr müsst euch darüber im Klaren sein, es kostet etwas.
Vielen Dank, Professor Berger. Als nächstes begrüße ich eine Anruferin aus Bonn. Schönen guten Tag, Frau Krüler.
Guten Tag. Ich habe eine Frage, die so ein bisschen, sagen wir jetzt, kompliziert ist, weil ich habe jetzt nicht direkt die Bibelstelle vor mir, aber in den letzten Zeit, wo wir lesen, Epheserbrief, aber auch in anderen Paulusbriefen, steht immer wieder, dass wir uns bemühen sollen, mit guten Werken in den Himmel zu kommen. Wir sollen uns anstrengen, gerecht und gut zu sein. Dann höre ich in der Auslegung von manchen Priestern, ja, der liebe Gott ist so gut, wir brauchen uns gar nicht anstrengen, das bringt sowieso nichts, wir können uns den Himmel nicht erkaufen. Der liebe Gott macht schon alles, dass wir in den Himmel kommen. Wie soll ich das jetzt verstehen, richtig?
Ja, darüber hat die Kirche schon lange nachgedacht und kluge Leute haben gesagt, wir sollen so auf Gott vertrauen, als hinge alles von unserem Vertrauen und Glauben ab. Und wir sollen so barmherzig sein, als hinge alles von unseren guten Werken der Barmherzigkeit ab. Das heißt, es geht im Grunde genommen um Liebe. Und Liebe wird von dem richtig geübt, der sie maßlos übt. Ihr kommt in den Himmel nur dann, wenn ihr unmäßig gerecht seid. Und ihr kommt nur dann in den Himmel, wenn ihr unmäßig an Gott glaubt. Das gehört beides zusammen. Indem der Mensch in beiden Richtungen seine Grenzen überschreitet. Das ist nämlich die eigentliche Hölle. Die Hölle besteht darin, indem ich sage, ich bin für mich in meinen vier Wänden und bleibe auch allein, kümmere mich nicht um meine Nächsten und ich kümmere mich auch nicht um den lieben Gott. Das Evangelium heißt, wenn ihr nur mit ganzem Herzen auf Gott hofft und mit ganzem Herzen alles tut, was in eurer Möglichkeit steht, in euren Kräften steht, dann könnt ihr Freunde vertrauen, dann könnt ihr gut schlafen. Es geht also im Grunde genommen um die Frage, ob man gut schlafen kann. Und das kann man, wenn man den Tag über keine Langeweile gehabt hat. Mir geht es so, wenn ich meine Zeit vertrödelt habe, was auch passieren kann, dann kann ich schlecht schlafen, während wenn ich engagiert war und ein Ziel hatte, was ich will, was ich mit Leidenschaft will, dann kann ich besser schlafen.
Wir hoffen, dass Ihre Frage damit beantwortet ist, Frau Krüler.
Ich habe noch eine Frage, und zwar, wer ist gerecht? Wie kann ich feststellen, ob ich gerecht bin?
Das müssen Gott sei Dank nicht Sie feststellen und auch nicht ich, sondern es heißt nur, wie ich eben gesagt habe, wenn Sie, so sagt es der heilige Thomas von Aquin, leidenschaftlich gerecht sind. Er füllt das nicht mit Inhalten, sondern ich würde als Bibelexeget sagen, gerecht sein heißt, anderen es ermöglichen, dass sie mit einem zusammenleben können. Also, wie kann ich meine Frau dazu bringen, dass sie mit mir zusammenleben mag? Wie kann ich meine Mitbürger dazu bringen, dass sie mich achten und dass ich ein paar Freunde finde, indem ich ihnen es ermögliche, mit mir zusammenzuleben? Ich habe meinen Studenten das immer an einer WG deutlich gemacht, einer Wohngemeinschaft. Wenn ich in einer Wohngemeinschaft lebe, mache ich mich dadurch unmöglich und unverdaulich, wenn ich den gemeinsamen Kühlschrank nur für mich beanspruche oder wenn ich mir nie die Socken wasche, weil es dann stinkt und das mögen die anderen Leute gar nicht. Mhm. Ich ermögliche ihnen, mit mir zusammenzuleben. Das ist die alttestamentliche Definition von Gerechtigkeit. Und im Neuen Testament heißt es, die Arme weit öffnen und sagen, bei mir seid ihr herzlich willkommen in jeder Hinsicht.
Gut. Ich bedanke mich.
Bitteschön.
Alles Gute nach Bonn. Danke für Ihren Anruf.
Tschüss.
Ja, vielen Dank, Professor Berger. Also meinte Jesus, als er gesagt hat, eure Gerechtigkeit muss viel größer sein als die der Pharisäer, meinte er da genau das?
Damit meinte er die Bergpredigt. Und in der Bergpredigt stehen natürlich einige Dinge, die so weit gehen, dass sie uns unangenehm sind. Ich denke, Jesus hängt hier die Latte ziemlich hoch, wie bei einem Pferderennen, wo man die Latte hochhängt, damit das Pferd gereizt wird, so hoch zu springen. So ist es auch in der Bergpredigt. Das ist die bessere Gerechtigkeit der Pharisäer. Die Pharisäer galten damals schon als Volksheilige. Sie waren keineswegs die großen Sünder oder die Blöden, sondern galten als Vorbilder für die Menschen. Und wenn Jesus sagt, noch mehr als Vorbild sein, dann sagt er, am Ende kommt es alles darauf hinaus, dass ihr Gott selbst nachahmt. Und deshalb steht es auch von der Feindesliebe in der Bergpredigt. Gott lässt jeden Morgen seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, über Leute, die ihn mögen und die ihn nicht mögen. Das ist Feindesliebe im Sinne Jesu. Gott hat Geduld, er erträgt die Menschen. Das ist eine der wichtigsten Tugenden, die im Neuen Testament empfohlen werden, durch die wir gerecht sind, in der Nachfolge Jesu stehen, Gott ähnlich werden, indem wir nämlich viel Geduld haben mit unseren Ehepartnern, mit unseren Kindern, mit unseren Eltern, auch mit unseren Parteien manchmal.
Verstehe, dann lassen wir das so stehen und als nächstes darf ich einen Anrufer aus Köln in der Sendung begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Paas.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage zum Buch Genesis, der Schöpfung. Dass erst das Licht war und danach die Sonne. Und das heißt nicht, wenn ich das verstehe, dann werde ich das nicht heißt, dass irgendwie jetzt gleichzusetzen ist. Und ja, wie kann man das verstehen, wenn Sie es verstanden haben?
Ja, das hängt zusammen mit den Schöpfungsmythen der alten Welt. In den Schöpfungsmythen der alten Welt, also im Iran, im alten Ägypten, im alten Sumerien, ist überall die Scheidung von Licht und Finsternis der erste Akt. Die Voraussetzung ist, zunächst ist alles finster und dann wird überhaupt die Möglichkeit geschaffen, etwas sehen zu können. Das ist mit Licht gemeint, dass die Welt empfänglich ist für Licht. Der moderne Physiker würde vielleicht sagen, es werden kleine Atome geschaffen, die das Licht tragen können. So ähnlich wäre eine primitive Vorstellung von Licht, dass es auf kleinen Korpuskeln beruht, die sich verteilen und die dann, wenn mal die Sonne kommt, davon erfüllt werden. Aber zunächst geht es darum, dass man überhaupt was sehen kann und wenn die Gestirne kommen, dann entsprechend auch etwas wahrnehmen kann.
Ah, ja, okay.
Müssen Sie sich so vorstellen wie nachts, wenn die Sonne nicht scheint. Die haben Sie ja eben erwähnt. Und es ist trotzdem so, dass man im Prinzip etwas sehen kann.
Ja.
Man sieht lauter Schatten. Jedenfalls in der Gegend Heidelbergs, in der ich wohne, ist die Straßenbeleuchtung nicht sehr entfaltet. Und ich sehe hauptsächlich Dunkles. Aber ich kann im Prinzip so ein paar Umrisse erkennen. Und so ähnlich dürfte das gemeint sein. Gott schuf das Licht. Das heißt, es ist überhaupt nicht nur ein Gefängnis der Finsternis, sondern die Welt ist offen dafür, dass dann so kräftige Strahler auftreten wie die Sonne. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, dass bis hin zu Goethe und seinem Schöpfungsbild das Licht der entscheidende Faktor ist. Und im Laufe der Geschichte wird es dann so gedeutet, Gott selbst ist das Licht, das heißt, es geht um die Gegenwart Gottes in der Schöpfung. So könnte man das vielleicht auch definieren und sagen, Gott gibt der Schöpfung die Möglichkeit, Licht zu transportieren, Licht wahrzunehmen und so eben, dass nicht alles in einem abgeschlossenen, dunklen Keller ist, in dem wirklich alles kohlrabenschwarz ist.
Ja, okay, danke schön.
Bitte schön.
Danke für Ihren Anruf, Herr Paas.
Danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, vielen Dank, Professor Berger, für die Beantwortung dieser Frage von unserem Anrufer aus Köln. Und an alle unsere Hörerinnen und Hörer geht auch die Einladung, jetzt Ihre eigene Frage rund um die Bibel, die Ihnen vielleicht schon seit längerer Zeit unter den Nägeln brennt, jetzt an unseren Fachmann zu stellen. Das geht unter folgender Rufnummer. Das ist die 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die 0049 vorwählen. Als nächstes begrüße ich in der Sendung einen Anrufer aus Rüsselsheim. Schönen guten Tag, Herr Brennecke.
Grüß Gott an alle, ich bin Friedhelm Brennecke. Ich habe folgende semantische Fragen. Fülle der Zeit, Ende der Zeit, heute, hintere Tage. Das ist für mich, der ich ein bisschen beratungsresistent bin, ein Durcheinander. Können Sie mir da helfen, Herr Professor Berger?
Ja, da muss ich erst mal überlegen. Ich fange mal an mit dem Unterschied von Zeit und Ewigkeit.
Ja.
Der ist grundlegend. Wir denken, da wäre ein Gegensatz, in dem Ewigkeit eben daran bestünde, dass keine Zeit mehr ist, dass alles aufgehoben ist. Das ist aber erst bei Platon so. Platon sagt, die Zeit und die Materie sind gleich ursprünglich. Und alle materiellen Dinge haben ihre Zeit. Und wenn jemand nicht materiell ist, dann besteht er immer und in Ewigkeit. Und das sei bei Gott so. Das ist Platon, der sagt, Zeit und Materie hängen zusammen. Und wenn die Materie verfällt, wie so zum Ende der Welt, danach haben Sie ja gefragt, dann würde Platon sagen, dass dann ist auch das Ende der Zeit und dann bleibt nur noch die Ewigkeit vielleicht. Im Alten Testament und im Neuen Testament ist das dagegen ganz anders gedacht. Da ist kein Gegensatz zwischen Zeit und Ewigkeit, sondern da gibt es gar keine Ewigkeit in dem Sinne, sondern nur die unvorstellbar lange Dauer. Olam heißt das auf Hebräisch und unvorstellbar lange heißt, wir können uns kein Ende vorstellen und wir können uns auch eigentlich keinen Anfang vorstellen. Lange bevor die Welt entstand, gibt es im Alten Testament Formulierungen, da gab es Gott schon und da gab es vielleicht auch die Engel schon, sagen nachher manche. Also da ist kein Gegensatz zwischen Zeit und Ewigkeit, sondern nur zwischen der Zeit als der endlosen Dauer, die unaufhebbar ist, die einfach zum Sein gehört. So hat Heidegger das auch gedacht, der Philosoph, der gesagt hat, Sein und Zeit sind ungefähr identisch. Sein und Zeit hängen zusammen. Jedes Existierende hat seine Zeit und existiert in der Zeit. Und das Ende können wir gar nicht denken. Und der Ausdruck Fülle der Zeit bedeutet nun ganz schlicht im biblischen Sprachgebrauch, dass das erfüllt wird, was Gott verheißen hat. Es gibt Prophezeiungen im Alten Testament von den Propheten, die zum Beispiel heißen, es gibt eine große Ernte am Schluss. Deshalb fallen im Kirchenjahr auch Erntedanke und Beginn der Adventszeit zusammen, weil die Wiederkunft Christi oder das Ende der Zeiten, das Weltende, damit zusammenhängt, dass diese Prophezeiungen über das Gericht erfüllt werden. Fülle kommt von erfüllt werden und die Fülle der Zeit ist am Ende, wenn die prophetischen Gerichtsweisungen erfüllt werden oder bei Jesus, wenn Prophezeiungen über den Messias in Erfüllung gegangen sind. Und wenn die Fülle der Zeit gekommen ist, bedeutet das noch nicht das Ende der Zeit, sondern nur, dass Vorhergesagtes erfüllt wird. Denn das ist eine Eigenschaft des biblischen Gottes und des biblischen Gotteswortes, dass es nicht unerfüllt bleibt, sondern irgendwann in Realität überführt wird, egal wann.
Habe ich mal eine Frage. Fülle der Zeit, kann man das auch ganz einfach beziehen auf die Wirkung des Messias, der als der Angekündigte im Alten Testament immer ausgesprochen wird?
Ja, das ist richtig. Denn so heißt es ja auch im Neuen Testament, als die Zeit erfüllt war.
Eben, ja.
Da wurde der Engel zu Maria gesandt und sagte, du wirst einen Sohn gebären und sein Name wird sein Emmanuel. Das ist genau die Erfüllung von Dingen, die vor langer Zeit vorhergesagt sind und die mit Jesus passiert, aber eben auch weiter über Jesus hinaus. Dass Gott zum Beispiel auf der ganzen Welt angebetet wird und nicht nur von Israel. Und dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird, steht bei Jesaja. Auch das wird noch erfüllt werden, denken wir.
Oder ist es ganz falsch, wenn ich sage, vom Griechischen her ist neu und erneuert, also partizipiell verstanden, ziemlich für uns nicht differenzierbar?
Ja, in der Bibel hat man sich das...
Dass Messias die erneuerte Zeit angefangen hat und dass er diese Sendung nach Lukas, dem Zwölferkreis, weiter übertragen hat.
Also in der Bibel heißt neue Zeit dasselbe, wenn man will, wie neue Schöpfung. Und das unterscheidet sich von dem, was wir uns darunter vorstellen, ganz erheblich. Denn in der Bibel ist die neue Schöpfung die Schöpfung, die ein neues Zentrum hat, von dem aus neue Impulse ausgehen. Und deshalb ist der römische Ausdruck vom Nabel der Welt, das haben die Juden frühzeitig auf Jerusalem bezogen. Und das ist auch das Thema der Offenbarung des Johannes. Da geht es um das neue Jerusalem, das heißt den neuen Mittelpunkt. Und von diesem neuen Mittelpunkt her sieht das alles ganz anders aus. Es ändern sich also die Art und Weise, in der wir die Dinge zueinander zuordnen. Und dazu gehört besonders Jesus Christus, der der Anfang der neuen Schöpfung ist, nach Paulus. Denn von ihm aus gesehen rangiert sich alles bisherige anders. Es liegt daran, dass die Optik verändert wird und dann verändern sich auch die Dinge selber. Das ist ganz im Sinne von Einstein, der gesagt hat in seiner Relativitätstheorie, je nachdem, von wo aus man die Dinge betrachtet, erscheinen sie ganz neu. Und das ist auch biblisch. Auf Deutsch gesagt, wenn wir ein neues Zentrum der Welt haben, nämlich Jesus oder die Erfüllung der alttestamentlichen Zitate in der Fülle der Zeit, dann ist die Welt erneuert. Dann ist alles neu, weil alles ganz anders auf uns wirkt, weil wir es anders wahrnehmen und auch viel mehr damit anfangen können.
Vielen Dank, Professor Berger, für die Beantwortung dieser Frage unseres Anrufers, Herrn Brennecke aus Rüsselsheim. Und als nächstes begrüße ich eine Dame, die aus Bergen anruft. Ich begrüße in der Sendung Frau Stabauer. Hallo bei Radio Horeb.
Hallo, ja, hier ist die Ute Stabauer. Ich habe eine Frage, was ich immer sehr ärgerlich finde, dass in der Bibel immer steht von den Brüdern Jesu. Und jeder weiß, ja, jeder, der gutwillig ist, sage ich mal, der weiß, dass es die Verwandten sind und dass es damals so gehandhabt wurde, dass man die gesamte Cousinage als Brüder und Schwestern bezeichnete. Aber es ist doch immer wieder ein neuer Reibungspunkt. In der Bibel steht, seine Brüder und Schwestern standen draußen und der Herrenbruder und. Und warum? Es wird so viel geändert immer wieder in der Bibel und angepasst. Und dann heißt es plötzlich, Paulus hätte geschrieben Brüder und Schwestern. Dabei hat er wohl eindeutig immer nur Brüder geschrieben in seinen Anreden. Warum kann man das nicht auch mal ändern, dass man da schreibt, große Familie oder Vettern und Cousinen oder was weiß ich. Dann heißt es, Josef war vielleicht schon einmal verheiratet, hatte schon Kinder aus erster Ehe. Es sind die wildesten Spekulationen, was nun mit diesen Brüdern und Schwestern gemeint ist. Warum kann man das nicht mal präzisieren?
In den semitischen Sprachen, also im Hebräischen und im Aramäischen und im Syrischen, im Altsyrischen, gibt es nicht die Möglichkeit, einen eigenen Ausdruck für Vettern und Cousinen zu haben. Die heißen alle, die gesamte männliche Nachkommenschaft aus derselben Sippe, heißen Brüder und die weibliche Nachkommenschaft heißen Schwestern. Das kann niemand von uns ändern und das kann man auch durch eine Übersetzung kaum korrigieren. Denn man kann ja nicht schreiben in den Paulusbriefen, liebe Cousinen und Vettern.
Nein.
Und so kann auch kein Pfarrer seine Gemeinde anreden, wenn die Leute gucken.
Das stimmt, das macht man ja auch. Aber trotzdem, ich empfinde das immer wieder aufs Neue. Ich weiß, Jesus hat am Kreuz gesagt, siehe deinen Sohn und siehe deine Mutter. Ich bin auch davon überzeugt, also fest überzeugt, dass Jesus keine Geschwister hatte. Aber ich stoße immer wieder auf so ärgerliche Kommentare. Natürlich hatte der Brüder, steht ja sogar in der Bibel.
Und ja, dann müssen Sie sagen, dass, Entschuldigung. Es die Eigenart der semitischen Sprachen ist, dass sie für Cousinen und Cousins und Vettern und wie die anderen heißen, keine extra Ausdrücke hat. Im Hebräischen heißt es, um es ihnen gleich zu sagen, Ach ist der Bruder und der Cousin zugleich. Und das heißt, der männliche Verwandte in derselben Generation.
Sind alles Brüder. Ja.
Und da haben Sie ganz recht, wenn Sie da auf Johannes verweisen, auf die Kreuzigungsszene, denn da sagt Jesus ja, dies ist, der ist von jetzt ab dein Sohn.
Ja.
Und da fragen die Leute mit Recht, was ist aus den anderen?
Genau.
Antwort, das waren eben nicht physische Söhne Mariens, sondern Brüder im umfassenden Sinne.
Ja, ja, aber ich empfinde das oft, weil ich denke, es wird so viel, die moderne Bibeln, die werden ständig angepasst, dass ich mich manchmal ärgere über die Ausdrücke, die da drin vorkommen. Ich habe auch neulich mal in einer Messe, wirklich in einer Messe erlebt, dass eine Vorleserin gesagt habe, im Namen des Vaters und der Mutter Heiliger Geist.
Ja, das ist eine spezielle Auffassung im Rahmen des Feminismus.
Ja.
Und da will ich mir keine unnötigen Feindschaften schaffen durch diese Radiosendung, denn das hören hunderte von begeisterten Feministinnen, die lieber heute als morgen Priesterinnen würden.
Ja.
Und die legen größten Wert darauf, dass der Heilige Geist eine Frau war.
Ja, und die Mutter Heiliger Geist. Ich habe gesagt, ich höre nicht recht.
Ja, ja.
Ja, aber dann habe ich gesagt, könnte man das doch wenigstens irgendwie wo anmerken in der Bibel, dass das nun mal nicht die leiblichen Brüder waren. Aber wenn ich dann immer auf Johannes verweise, ja, ja, aber trotzdem. Nö. Steht so in der Bibel, fertig.
Ich weiß nicht, wie meine Frau und ich das gemacht haben. Ich glaube, wir haben darauf Rücksicht genommen, aber ich weiß es nicht auswendig. Es ist schon 20 Jahre her, dass wir unsere eigene Bibelübersetzung gemacht haben.
Ach so, ja, das ist natürlich...
Der heißt Bergernot, Neues Testament, das Neue Testament und frühchristliche Schriften und ist im Inselverlag erschienen.
Ach so, und das ist im Inselverlag. Ach so, das,
ja.
Das werde ich mir mal anschaffen, weil ich bin immer auf der Suche nach einer Bibel, sowohl eigentlich Altes wie Neues Testament, die ich mit Genuss lesen kann und wo nicht immer wieder was drin vorkommt, wo ich mich dann darüber ärgere, was eigentlich nicht richtig ist. Ne?
Ja, das ist sehr billig, kostet unter 20 Euro, das Neue Testament, und erweitert um die neutestamentlichen Apokryphen, dadurch ist es dann doch 1500 Seiten.
Mhm.
Sie müssen das ja nicht alles lesen, aber ich hoffe, dass Sie sich nicht so oft ärgern, und wenn ja, dann schreiben Sie uns.
Gut. Sehr schön. Das,
okay.
Da habe ich doch jetzt was von gehabt. Dankeschön.
Ja, viel Spaß.
Danke.
Alles Gute, Frau Stabauer. Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes hat ein Anrufer aus München die Chance genutzt, hier anzurufen. Und ich leite diese Möglichkeit auch noch an die Hörerinnen und Hörer weiter, die es bis jetzt noch nicht versucht haben. Und das geht unter folgender Rufnummer. Es ist die 089-517-008-008. Als nächstes begrüße ich nun also aus München Herrn Kürbert. Schönen guten Tag und willkommen bei Radio Horeb.
Guten Tag. Ich habe eine Frage, und zwar tue ich mich bei Jesus Christus schwer. Es heißt, auferstanden von den Toten, sitzen zur Rechten des Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Und als ihn seine Jünger fragten, ja Herr, wann wird das sein? Dann sagte er, das weiß nur der Vater allein. Also ist Jesus Christus nicht allmächtig und nicht allwissend? Das ist meine Frage.
Also diese Allformulierungen stehen alle nicht in der Bibel, sind eine Zutat der späteren Dogmatik und sind daher nur von begrenzter Bedeutung. Und es stoßen sich immer wieder Leute dran, das ist meine Erfahrung als Professor der Bibel, dass immer wieder Leute daran auch Glaubenszweifel bekommen und irre werden und sagen, allmächtig ist er sowieso nicht. Denn wenn Gott allmächtig wäre, sähe die Welt anders aus. Und allwissend ist Jesus auch nicht. Er weiß nicht, wann das Weltende ist. Es kann also nicht so weit her sein. Deshalb die Grundregel, hängen Sie sich nicht auf an diesen Formulierungen der späteren Dogmengeschichte. Sie haben mit der Bibel oft nichts zu tun. Zum Beispiel das Wort allmächtig ist die Übersetzung von Pantokrator. Das griechische Wort Pantokrator heißt aber nicht allmächtig, sondern derjenige, der überall Anerkennung und Ansehen hat. Der römische Kaiser war Pantokrator, aber der war nun wirklich nicht allmächtig. Das konnte man auch sehen, wenn man blind war. Und so ist es auch mit dem Allwissend. Man kann nicht verlangen, dass Jesus die Krankheiten, die er geheilt hatte, alle richtig diagnostiziert hat, sondern er sagt, Dämon fahr aus und führt das Ganze zum Teil auf Dämonen zurück. Er ist also nicht der umfassende Arzt, der hat noch nicht einmal das Penicillin erfunden. Und deshalb muss man vorsichtig sein mit diesen Allformeln, weil sie oft mehr Verwirrung stiften, als dass sie hilfreich sind. Und was nun Jesu Unkenntnis über das Weltende anbelangt, war das für mich noch nie ärgerlich, weil ich Gott nicht so definiere, dass er alles wissen muss. Um Himmels Willen, wo kommen wir denn hin? Dann verlangen wir von der Bibel 1000 Dinge, die man später immer wieder versucht hat, da hineinzulesen. Gott ist nicht der, der jedes Examen mit 1 bestehen würde, sondern die Gottheit Gottes besteht in etwas ganz anderem, dem er die Liebe und Barmherzigkeit und Hoffnung der Menschen ist. Und dies und nicht irgendwelche Quelle über geheime Atombombenformeln ist der Inhalt der Offenbarung.
Ja gut, ich bedanke mich für diese Auslegung. Darüber muss ich immer noch weiter reflektieren. Dankeschön.
Ja, bitteschön.
Vielen Dank, Professor Berger, für die Beantwortung dieser Hörerfrage. Als nächstes darf ich eine Frage weiterleiten einer Anruferin aus Leipzig. Und sie hat eine Frage zur Bibelstelle Richter 15,15. Ich darf die vorlesen. Da geht's um Simson, der eben Philister erschlägt. Und da heißt es in dieser Stelle, und er fand einen noch frischen Unterkiefer eines Esels und er streckte seine Hand aus, nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Die Dame versteht die Stelle nicht ganz und hat wohl da jetzt auch gerade eine Frage, warum das sozusagen als Gott gewollt hingestellt wird, dass dieser Simson hier mit so brachialer Gewalt vorgeht und das dann sogar noch Gottes Unterstützung erfährt.
Ja, die Auffassung, die die alten Juden von ihrer Geschichte hatten, war geprägt dadurch, dass sie wussten, dass Gott sie nicht verlassen wird auf ihrem Weg durch die Geschichte. Und auch in allem, was der Selbsterhaltung Israels diente und der Besiedlung des Landes und den Kampf gegen die Feinde bedeutete, wussten sie, dass Gott auf ihrer Seite steht. Und deshalb gibt es im Alten Testament immer wieder solche Stellen, die scheinbar die Gewalt verherrlichen. Aber das sieht nur für uns so aus. Erstens, als Deutsche haben wir keinen Grund, Gewalttätiges in der Bibel zu verurteilen und zu beurteilen. Das liegt tausende von Jahren zurück zum Teil und wir selber haben uns in Gewalttätigkeit wirklich ausgetobt und sollten da nicht dem Herrgott Vorschriften machen. Und zweitens ist die Idee der Gewaltlosigkeit ja erst neu. Das, was im Alten Testament nun wirklich dem Sinn des Textes entspricht, ist, dass Gott und sein Volk zusammengehören und dass man die nicht auseinander dividieren kann. Dass das, was Israel tut, auch im Namen Gottes geschieht. Es fällt uns schwer, das anzunehmen, weil wir inzwischen ein Stück weiter sind in der Moraltheologie. Das ist ja auch nicht verboten. Seit der Bergpredigt meinen wir, dass eben Gewalt an sich schon fragwürdig ist. Das war vorher nicht so. Aber bis wir das erstmal wirklich in unser Handeln übersetzen, dass Gewalt fragwürdig ist, werden, glaube ich, noch ein paar Jahrtausende vergehen. Also bevor wir uns aufs Hohe Ross setzen, sollen wir dies akzeptieren. Gott und Israel gehören zusammen und wir können da nicht haarspalterisch nun den Herrgott verurteilen oder die alten Israeliten. Das sind vergangene Zeiten, das ist nicht unser Bier, wir haben andere Sorgen.
Vielen Dank, Professor Berger, für die Erklärung dieser Bibelstelle Richter 15,15, wo es über den Simson ging, der da die Feinde erschlug. Als nächstes begrüße ich eine Anruferin, die aus Tittmoning angerufen hat. Schönen guten Tag, Frau Forster, hallo.
Ja, hallo, grüß Gott, hier ist Elisabeth Forster. Ich hätte eine Frage, und zwar habe ich neulich eine Bibelstelle gefunden, 1. Korinther 11. Das geht über das Verhalten der Frau im Gottesdienst, und das hat mich ein bisschen irritiert. Ich habe es nicht deuten können. Ich lese mal 3-4 Sätze vor, was mich ein bisschen irritiert hat. Und zwar wäre es: Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, soll sie sich doch gleich die Haare abschneiden lassen. Und dann geht's weiter mit: Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Die Frau aber ist der Abglanz des Mannes. Und weiter ist nur der Satz: Der Mann wurde auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Ja, genau. Es hat mir, es gibt sicherlich eine Erklärung, und ich würde jetzt gerne wissen, warum das so formuliert worden ist.
Ja. Der letzte Satz ist der interessanteste, weil Paulus da ja die einseitige Auslegung korrigiert. Er sagt, die Eheleute sind füreinander geschaffen. Der Mann für die Frau und die Frau für den Mann.
Mhm.
Legt also Wert darauf, da in 1. Korinther 11, dass die beide füreinander geschaffen sind. Und das meinen wir ja auch. Und das, was vorher steht über das Kopftuch, es war natürlich damals die Mode, dass die Frau immer nur lange Haare trugen. Und wenn ihm eine Frau mit Kurzhaarschnitt begegnet wäre oder mit Bubikopf, dann hätte er wahrscheinlich gestaunt. Aber der Sinn dieser Stelle ist, dass Frauen als besonders schutzbedürftig gelten.
Aha.
In der ganzen Antike, nicht nur in Israel, sondern auch in Rom. Und in Korinth waren die Leute ja angesiedelte Römer. Die Frauen brauchten deshalb das Kopftuch, weil sie Kinder kriegen sollten und deshalb vor bösen Geistern geschützt werden sollten. Und diese Sitte ist bei uns erhalten darin, dass die Braut einen Schleier trägt. Ich weiß nicht, ob Sie mal geheiratet haben, und wenn ja, ob das dann mit Schleier war, aber Sie werden sicherlich Bräute mit Schleier kennen. Und
ja, ich hatte auch einen Schleier.
Ja, wie schön. Und wenn man fragt, warum müssen die eigentlich einen Schleier haben, dann deshalb, weil man denkt, dann haben sie ein bisschen Schutz mehr. Denn von ihnen hängt das Leben ab.
Ja.
Bei den Frauen. Und um dieses Leben zu schützen, drücken wir in der Gewissheit, dass dieser Schleier eine symbolische Bedeutung hat, dass besonderen Schutz Gottes für die Frau bedeutet. Deshalb können wir den Paulus ganz gut verstehen an der Stelle.
Okay, dann bedanke ich mich herzlich für die gute Erklärung. Schönen Tag wünsche ich noch.
Ebenfalls, danke auch für den Anruf.
Wiederhören.
Wiederhören. Vielen Dank, Professor Berger, für diese Erklärung. Wir haben noch zwei Anrufer für heute in der Sendung. Und jetzt hoffen wir, dass wir angesichts der knappen verbleibenden Zeit noch beide Fragen auch beantworten können zur Zufriedenstellung der jeweiligen Anrufer. Als nächstes begrüße ich also aus Dachau Frau Meier. Grüße Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine kurze, aber sehr ernste Frage. In unserer hochtechnisierten Welt, die mich manchmal irritiert und nicht glücklich macht, wie kann die Botschaft Gottes und die Vollendung der Welt oder das Weltende, wie kann das kommen, oder müssen wir das unserem Herrgott überlassen? Ich bin manchmal etwas traurig über den Zustand. Das war meine Frage.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr sinnvolle Frage, die ich mir auch öfter stelle, wenn ich sehe, was wir so anrichten und anrichten können. Und das ist schon berechtigt. Und es gibt Theologen, die sagen, der liebe Gott kann gar nicht irgendwas ändern oder verbessern in der Welt. Und ich gehöre zu den Leuten, die sagen, doch, greift ein und verändert, aber nicht ohne die Herzen der Menschen. Und deshalb bitten wir um den Heiligen Geist, Der Schöpfergeist Gottes möge uns kommen und unsere Herzen glühen lassen, damit wir nicht Asche weitergeben, sondern Glut. Denn Gott gestaltet die Welt von innen her, von unseren Herzen her und von den kleinen Dingen her, von den Kleinigkeiten her. Und alles, was mit Evolution zu tun hat und mit Ende der Welt, geschieht auf unmerkliche Weise. Und es dauert oft lange, bis sich irgendwas ändert. Aber wir können sehen, auch wenn es viele Millionen Jahre gedauert hat, bis die Schöpfung so weit war, und sie geht auch, ja, entwickelt sich noch weiter. Der Herrgott blockiert das nicht, sondern der Herrgott lässt die Dinge sich entfalten. Und wenn wir etwas dazu tun können, dann dadurch, dass wir die Menschen durch das Evangelium beruhigen, damit sie sich entkrampfen, damit sie nicht in ihrem Krampf immer sagen, mein Gott, ich kann die Welt nicht ändern. Das müsste einem Theologieprofessor wie mir genauso gehen. Ich habe Tausende von Pfarrern ausgebildet und sehe, die Welt ist nicht besser geworden. Und ich kann nur hoffen, dass ab und zu etwas sichtbar wird, ab und zu ein Stückchen von dem Goldgrund, der hinter der Wirklichkeit steht, durchdringt. Und dass der Herrgott mit kleinen Schritten die Welt verändert und nicht mit großem Paukenschlag.
An dieser Stelle darf man auch noch abschließend darauf hinweisen, dass gerade zur Frage der Technologie in Beziehung zur Religion ein Buch erschienen ist, über das wir auch eine Standpunktsendung laufen hatten. Vielleicht war es auch eine Credo-Sendung, dann können Sie gerne nochmal in den Podcasts nachschauen. Jedenfalls ist das Buch dazu von Erik Händeler und es heißt Himmel 4.0, wie die digitale Revolution zur Chance für das Evangelium wird, erschienen im Brendorf Verlag und eine sehr empfehlenswerte Lektüre auch für unsere Hörerin. Die Hoffnung gibt, dass auch trotz der fortschreitenden Digitalisierung und Technisierung am Ende alles gut wird. Wir dürfen als nächstes noch unseren Anrufer aus Hamburg, Herrn Kistner, herzlich begrüßen. Schönen guten Tag bei Radio Horeb.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Zur vollständigen Information, mein Name ist richtig Kistenmacher. Ulrich Kistenmacher.
Pardon. Alles klar.
Grüß Gott und schönen guten Tag, Herr Professor Berger. Ich habe eine Frage im Zusammenhang mit der Bergpredigt, Matthäus, Kapitel 5, Vers 39. Da heißt es, mit meinen Worten jetzt gesprochen, widersteht dem Bösen nicht. Und da bitte ich doch mal, mir zu sagen oder unseren gesamten Hörern, wie ist das eigentlich auszulegen? Widersteht dem Bösen nicht.
Das heißt auf Deutsch, versucht nicht, das Böse mit Bösen zu bekämpfen. Wir hatten das Thema zu Beginn der Sendung heute, die Talio. Wenn der Mensch nämlich das Böse, das ihm begegnet, mit Bösem austreiben will, dann treibt er den Teufel mit Beelzebub aus, sagt man in Hamburg, oder er macht die Dinge schlimmer. Jesus gibt als einzige Empfehlung, seid geduldig, das ist die größte Kraft, die ihr habt. Das ist eine Zumutung, das weiß ich, aber dem Bösen zu widerstehen heißt, Böses mit Bösem zu vertreiben, und das bringt nur Unheil. Und das sollten sich manche Außenminister in Amerika mal merken. Mit Gewalt bringt man nur neue Gewalt hervor.
Danke, Herr Professor Berger, für die Aufschlüsselung dieses Begriffes. Eine Anruferin hatte auch noch eine Frage hinterlassen, die ich jetzt nicht hier untergehen lassen möchte. Vielleicht lässt die sich zumindest knapp noch beantworten in der Kürze der verbleibenden Zeit. Nämlich hat sie gefragt, was die Stelle heißt, in der Jesus sagt im Neuen Testament, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Was ist denn da gemeint? Weil es ist ja noch nichts zu merken hier von dem Leben in Fülle, oder?
Also Leben in Fülle merke ich schon gerade einmal im Wirken Jesu, weil er bei seinen Speisungsgeschichten und bei der Hochzeit von Kana zeigt, was Fülle bedeutet, nämlich, dass die Menschen nicht nur satt werden, sondern noch mehr vom Herrgott zur Verfügung gestellt wird. Und andererseits in der Zeit nach Jesu, in der Kirchengeschichte, was heißt da Fülle? Das heißt, dass es tausend Wege zu Gott gibt. Es gibt so viele Wege zu Gott, wie es Menschen gibt, hat mein alter Lehrer Karl Rahner mal gesagt. Das finde ich ganz richtig und das ist eine Fülle. Es gibt eine Fülle von Menschen, eine Fülle von Wegen zum Himmel und nicht nur einen, den wir vielleicht in der Schule gelernt haben oder von dem wir meinen, wir müssen so sein wie der und der, sondern an die eigenen Möglichkeiten und Begabungen denken. Das ist besonders für Frauen in der Kirche wichtig.
Vielen Dank für diese interessanten abschließenden Gedanken, Herr Professor Berger, in der Sendung Frag den Prof zur Bibel. Schön, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben. Danke sehr. Auch allen Hörerinnen und Hörern an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön fürs Anrufen und fürs Zuhören. Wenn Sie möchten, bestellen Sie diese Sendung sehr gerne als CD ab Montag unter der Rufnummer 08328921120. Auch als Podcast kann sie heruntergeladen werden auf unserer Homepage horeb.org sowie in der App und im Skill von Alexa. Für Sie hat Leon Bichler aus München diese Sendung moderiert und ich lade Sie herzlich ein, jetzt dran zu bleiben und um 15 Uhr das Gebet zur Todesstunde des Herrn mitzubeten mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz. Ich verabschiede mich für heute von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen und gesegneten Tag. Behüt Sie Gott!
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.